Hans-Werner Sinn. Der Corona-Schock. Wie die Wirtschaft überlebt. Im Corona-Sommer 2020 haben vor allem zwei Themen die Schlagzeilen in Deutschland bestimmt. Die Hygienemaßnahmen und die Rettungspakete für die Wirtschaft. Angesichts der rasanten Verbreitung des neuartigen Virus musste die Bundesregierung schnelle Entscheidungen treffen. Keine leichte Aufgabe, ging es doch um Abwägungen wie, welche Veranstaltungen werden eingeschränkt und welche bleiben erlaubt? Benötigt eher der Kleinkünstler finanzielle Unterstützung oder der DAX-Konzern? Am Ende bleibt die Frage, welche langfristigen Auswirkungen diese Entscheidungen für Deutschlands Wohlstand haben. Denn sie bestimmen im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur über Leben und Tod, sondern auch über die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Eine Einschätzung, ob die bisherigen Maßnahmen sinnvoll waren, bieten dir diese Blinks, die auf einem Interview mit dem Ökonomen Hans-Werner Sinn basieren. Sie thematisieren im Schatten der Corona-Krise auch Sinns kontroverse Ansichten zur Euro-Krise und Klimapolitik. Blink Nummer 1. Deutschland hat im Frühjahr 2020 richtig auf das neue Coronavirus reagiert. Die Covid-19-Pandemie hat die meisten Länder der Welt unvorbereitet getroffen. Und so gab es sehr unterschiedliche Reaktionen auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 zu beobachten. Während die Präsidenten von Brasilien oder Weißrussland wochenlang dessen Existenz leugneten, haben andere Länder kluge Maßnahmen ergriffen. Eines davon ist Deutschland. Die deutsche Bundesregierung hat auf die Pandemie spät, aber richtig reagiert. Noch im Februar nahm sie die Entwicklungen in China nicht ernst und ging davon aus, dass das Virus nicht nach Europa kommen würde. Zudem kursierte die Theorie, dass seine Auswirkungen mit der einer Grippe vergleichbar seien. Im März kam dann der Umschwung. Kanzlerin Angela Merkel hielt eine Fernsehansprache zur aktuellen Lage und kündigte an, dass die Ausbreitung des Virus mit entsprechenden Maßnahmen gebremst werden müsse. Nur so hätten die Krankenhäuser genügend Kapazitäten, um mit den erwarteten Infektionszahlen zurechtzukommen. In den folgenden Wochen hielt sich die Politik an die Empfehlungen der Virologen. Kindergärten und Schulen wurden geschlossen und Veranstaltungen verboten. Der milde Verlauf der Pandemie in Deutschland ist auf dieses entschiedene Handeln zurückzuführen. In der letzten Märzwoche verkündete die Politik dann einen kompletten Lockdown. Geschäfte, Freizeit- und Kultureinrichtungen mussten schließen und die Bevölkerung musste ihre sozialen Kontakte massiv beschränken. Aus heutiger Sicht kann man darüber streiten, ob all diese Maßnahmen notwendig waren. Die Reproduktionsrate R, also die Ansteckungen pro Infiziertem, lag kurz vor dem Lockdown bereits leicht unter 1. Allerdings agierte die Bundesregierung damals unter großer Unsicherheit. Und so war es richtig, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenleben zu schützen. Mit den richtigen Mitteln ist ein kompletter Lockdown in Zukunft nicht mehr notwendig. Die Regierung sollte dafür zunächst die Testkapazitäten stark erhöhen. Außerdem muss es technische Möglichkeiten geben, Infizierte in Echtzeit zu erkennen. Südkorea kann dafür als Vorbild dienen. Dort gibt es eine App, mit der infizierte Personen und Menschen, die mit Erkrankten in Kontakt waren, auf einer Karte angezeigt werden. Alle Nutzer können dem Ansteckungsrisiko damit aus dem Weg gehen. Ein wichtiger Punkt ist allerdings der Datenschutz. Niemand darf erkennen können, wer genau in seinem Umfeld mit dem Virus infiziert ist. Der Kreis um diese Personen muss also groß genug sein, um eine eindeutige Identifizierung auszuschließen. Das reicht, damit andere die rot markierten Orte meiden können. Eine solche Funktion wäre eine Verbesserung der deutschen Corona-App, die das Robert-Koch-Institut herausgibt. Sie zeigt nämlich nur vergangene Kontakte mit Erkrankten an. Als nächstes schauen wir, ob sich Deutschlands Wirtschaft wieder vom Lockdown erholen wird. Blink Nummer 2. Die deutsche Wirtschaft wird dank des Sozialstaats bald wieder auf die Beine kommen. Als im Frühjahr 2020 die ersten Lockdowns verkündet wurden, waren die Prioritäten klar. Der Schutz von Menschenleben geht vor, dann kommt die Wirtschaft. Mit ein bisschen Abstand lassen sich nun die ersten Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung abgeben. Wie schnell wird die Industrieproduktion wieder zu ihrem alten Niveau zurückfinden? Und was ist mit den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt? Die weltweiten wirtschaftlichen Einbrüche durch die Covid-19-Pandemie sind zunächst einmal schlimmer als die nach der Wirtschaftskrise von 2007. Allerdings gibt es heute wie damals große Unterschiede zwischen den Ländern. Der europäische Norden konnte die letzte Krise generell besser bewältigen als der Süden. Die Volkswirtschaften in Spanien, Portugal oder Griechenland stürzten stark ab und konnten nicht wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurückkehren. Deutschland erreichte dagegen innerhalb eines Jahres wieder das alte Produktionsvolumen. Der Autor erwartet einen ähnlichen Trend nach der Corona-Krise. Durch die Öffnung der Läden kam die Produktion schon im Sommer 2020 langsam wieder in Schwung. In vielen Ländern des Südens, aber auch in Frankreich, ist eine Wirtschaftsentwicklung in Form eines umgekehrten Wurzelzeichens zu erwarten. Das bedeutet, dass die Wirtschaftsleistung demnächst wieder steigt, dann aber unter ihrem Ausgangsniveau stehen bleibt und lange Zeit auf diesem Niveau verharren wird. In Deutschland sind die Aussichten optimistischer. Das liegt zum einen daran, dass das Land intensiven Handel mit dem Rest der Welt betreibt und nicht auf südeuropäische Staaten angewiesen ist, die eine schwache Konjunktur haben. Zum anderen hat die Kurzarbeit eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland verhindert. Dadurch können Unternehmen bei Bedarf schnell wieder ihre Produktion hochfahren. Generell ist der Sozialstaat in Deutschland gut dafür geeignet, Konjunkturschwankungen abzufedern. Das Kurzarbeitergeld ist für Unternehmen gedacht, die kurzfristig Umsatzeinbußen erleiden und Angestellte entlassen müssten. Stattdessen reduzieren sie jedoch die Zahl der Arbeitsstunden und der Staat zahlt einen Teil des ursprünglichen Lohns. So bleiben die Menschen weiterhin angestellt und stehen bei besserer Auftragslage direkt wieder zur Verfügung. Aufgrund dieser Regelung hat Deutschland im April nur eine Arbeitslosenquote von etwa 4% erreicht. Zur selben Zeit waren etwa 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit. In Frankreich stieg dagegen die Arbeitslosenquote in den ersten 2 Monaten der Corona-Krise von 7% auf 10%, in den USA sogar auf fast 20. Das liegt daran, dass es in den Vereinigten Staaten weder einen vergleichbaren Kündigungsschutz noch Kurzarbeit gibt. Konjunktureinbrüche haben daher direkt massive soziale Folgen. Aber was ist eigentlich mit dem Herzstück der deutschen Wirtschaft, der Autoindustrie? Blink Nummer 3. Deutsche Autohersteller sollten nicht durch strengere Vorgaben geschwächt werden. Normalerweise stehen Beratungen zu Wirtschaftshilfen nicht sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Eine Verhandlung hat jedoch im Sommer 2020 besondere Aufmerksamkeit erregt. Der sogenannte Autogipfel zwischen den Automobilherstellern und der Bundesregierung. Umweltschützer kritisierten, dass klimaschädliche Verbrennungsmotoren Kaufprämien erhalten sollten. Wirtschaftsvertreter dagegen pochten auf uneingeschränkte Unterstützung. Auch der Autor findet, dass die Autoindustrie nicht im Namen des Klimaschutzes geschwächt werden darf. Schon vor Corona rutschten die deutschen Autobauer durch umweltpolitische Maßnahmen in die Krise. Nach dem Dieselskandal, also dem Bekanntwerden manipulierter Abgastests bei VW und Co., gab es einen riesigen Proteststurm in der Öffentlichkeit. Daraufhin verabschiedete die Regierung strengere Abgasrichtlinien, denen die Autobauer nicht sofort nachkommen konnten. Die Verbraucher waren verunsichert, welche Fahrzeuge den neuen Normen noch entsprechen konnten. Der Absatz sank. Auch die EU hat einen wesentlichen Teil zu dieser Entwicklung beigetragen. Im Herbst 2018 veröffentlichte sie ebenfalls eine neue Verordnung für Abgaswerte. Im Schnitt dürfen die Autos der Hersteller nur noch 59 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Das entspricht etwa 2,2 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Dieser Wert ist für mittelgroße Wagen zwar unrealistisch. Allerdings bezieht sich die EU dabei auf den Durchschnittswert pro Hersteller und rechnet Elektroautos mit 0 Emissionen ein. Wenn die Automobilkonzerne also mehr E-Autos produzieren, können sie den Zielwert erreichen. Die Autoindustrie durch diese strikten Vorgaben unter Druck zu setzen, ist aus zweierlei Gründen falsch. Zum einen ist dieser Sektor eine wichtige Stütze für die Wirtschaft. Das zeigt sich daran, dass durch die anhaltende Absatzkrise auch die gesamtwirtschaftliche deutsche Produktion vor Corona zurückgegangen ist. Außerdem arbeiten hier viele Beschäftigte, die durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nun doppelt getroffen wurden. Sie sind zum Großteil in Kurzarbeit oder stehen kurz vor der Entlassung. Aus diesem Grund ist es wichtig, die deutschen Autohersteller so gut es geht zu unterstützen. Zum anderen führt der Zwang zur Elektromobilität nicht zu Vorteilen für die Umwelt. Die berechneten Null-Emissionen für Elektroautos sind laut Autor ein Etikettenschwindel. Wenn Herstellung und Verbrauch allumfassend berücksichtigt werden, ist die Umweltbilanz nicht besser als bei Dieselfahrzeugen. Das liegt daran, dass die Produktion der Batterien sehr energieintensiv ist. Auch der Gebrauch von Elektroautos ist nicht klimaneutral, solange nicht zu 100% grüner Strom aus der Steckdose kommt. Zusammenfassend lässt sich also schließen, dass strengere Vorgaben für die Automobilhersteller weder wirtschaftlich noch ökologisch ratsam sind. Dasselbe lässt sich über die deutsche Klimapolitik sagen. Blink Nummer 4. Deutschland verfolgt eine falsche Strategie in der Klimapolitik. Unter dem Druck der Klimaproteste hat die Bundesregierung 2019 ein vielbeachtetes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Es enthält zum Beispiel Prämien für Elektroautos und eine Förderung des Ausbaus von erneuerbaren Energien. Nach Meinung des Autors sind viele aktuelle Maßnahmen jedoch ineffektiv. Das fängt bereits beim Erneuerbare-Energien-Gesetz an. Mit diesem Gesetz, kurz EEG, soll die Produktion von grünem Strom gefördert werden. Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen bekommen einen festgelegten Preis und haben damit einen Anreiz, diesen Strom anzubieten. In der Theorie würde der Strommix in Deutschland damit grüner und die Emissionen aus der Energieerzeugung würden sinken. In der Realität ist der Strom für die Verbraucher jedoch vor allem teurer geworden. Deutschland hat heute die höchsten Strompreise unter allen Industrienationen. Das liegt daran, dass Wind und Sonne nicht ständig verfügbar sind. Deshalb müssen konventionelle Kraftwerke am Laufen gehalten werden, um Engpässe auszugleichen. So entstehen doppelte Kosten, einerseits für den Ausbau der erneuerbaren Energien, andererseits für die Kosten der anderen Kraftwerke. Die EEG-Umlage ist auch aus Umweltschutzsicht unsinnig. Immerhin gibt es in Europa bereits einen Mechanismus, der die CO2-Emissionen aus der Energiebranche deckelt, den Emissionshandel. Der legt fest, wie viel CO2 insgesamt ausgestoßen werden darf und verteilt dementsprechend Zertifikate. Unternehmen, die weniger ausstoßen als geplant, können ihre Zertifikate an andere verkaufen. Wenn Deutschland also mehr grünen Strom produziert und Zertifikate übrig hat, werden diese an ausländische Unternehmen verkauft, die dann mehr emittieren. Die EEG-Umlage zur Förderung von erneuerbaren Energien ist somit überflüssig, da es schon den Emissionshandel gibt. Für eine effektive Begrenzung des CO2-Ausstoßes sollte er international ausgedehnt werden. Eine andere Fehlentscheidung der Energiepolitik war der Ausstieg aus der Atomenergie. Atomkraftwerke sind klimaneutral und damit ein geeignetes Mittel, um Kohlekraftwerke zu ersetzen. Dennoch hat sich Deutschland nach dem Reaktorunfall in Fukushima für einen Ausstieg entschieden. Jetzt gibt es Probleme, die fossilen Energieträger zu ersetzen. Paradoxerweise wird nun sogar tschechischer und französischer Atomstrom dazugekauft. Aus diesem Grund sollte die Bundesregierung Atomkraft wieder in Betracht ziehen. Die Politiker können sich dabei Schweden als Vorbild nehmen. Dort wurde 1979 ebenfalls ein Ausstieg beschlossen. Mittlerweile hat es sich das Land jedoch wieder anders überlegt und alle Kraftwerke weiterbetrieben. In Deutschland ist die Abschaltung, die bis 2022 vollzogen sein soll, zwar nicht mehr zu verhindern. Dafür hätte man schon Kernbrennstoffe bestellen und weiteres Fachpersonal ausbilden müssen. Allerdings kann der Staat zumindest die Gelände der Atomkraftwerke erhalten und somit die Chance offen lassen, es in Zukunft nochmals zu versuchen. Blink Nummer 5. In der Eurozone existierten schon vor der Pandemie wirtschaftliche Ungleichheiten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Griechenland-Krise, als europäische Politiker monatelang über neue Finanzspritzen für das krisengeschüttelte Land debattierten. Seither gab es auch in anderen Ländern immer mal wieder drohende Staatspleiten, die Diskussionen über strengere Sparmaßnahmen entfachten. In der Eurozone läuft also etwas grundlegend falsch, und das nicht erst seit Corona. In vielen Mittelmeerländern führte bereits die Einführung des Euros zu einem Anstieg der Staatsschuldenquote. Dieser Begriff beschreibt das Verhältnis von Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt. Schauen wir uns dafür das Beispiel Italien an. Das südeuropäische Land hatte schon vor der Einführung des Euros viele Staatsschulden und musste hohe Zinsen dafür zahlen. Der Beitritt zur Wirtschafts- und Währungsunion bewirkte, dass Italien von den niedrigeren Zinsen der Eurozone profitieren konnte. Neue Schulden wurden damit günstiger. Die verbilligten Kredite haben allerdings dazu geführt, dass der Staat immer mehr Schulden aufnahm. So stieg die italienische Staatsschuldenquote Ende 2019 bereits auf 133%. Ein weiterer negativer Effekt war die gesunkene Wettbewerbsfähigkeit. Mithilfe der günstigen Kredite konnte die italienische Regierung die nationale Konjunktur ankurbeln. Dies ermöglichte auch Lohnerhöhungen. Somit erhöhten sich die Preise für italienische Produkte auf dem Weltmarkt allerdings stärker als die Preise für Waren aus dem Rest des Euroraums. Im Vergleich mit deutschen Produkten stiegen sie zwischen 1995 und 2008 um ca. 40%. In der Folge wurden italienische Industrieprodukte auf dem Weltmarkt immer teurer und unattraktiver. Normalerweise können Regierungen mit einer Abwertung der eigenen Währung gegensteuern, da die Produkte dadurch wieder billiger werden. Das ist innerhalb der gemeinsamen Eurozone allerdings nicht möglich. So hat Italien über die Jahre massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Dies brachte die dortigen Unternehmen in erhebliche Schwierigkeiten. Die Folge war ein großes Industriesterben. Die Anzahl der italienischen Firmen im verarbeitenden Gewerbe sank zwischen der letzten Finanzkrise und der Corona-Krise bereits um 20%. Im selben Zeitraum ging auch die industrielle Produktion um ein Fünftel zurück. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich im gesamten Mittelmeerraum, insbesondere in Spanien und Griechenland. Im Zuge der Corona-Krise werden nun wieder Rettungshilfen für die Mittelmeerstaaten diskutiert. Wie sinnvoll sind sie? Blink Nummer 6. Der Wiederaufbaufonds der EU löst die Euro-Probleme nicht, sondern zementiert sie. Die Corona-Krise hat in allen Teilen der Welt wirtschaftliche Probleme verursacht. Länder, die schon vorher angeschlagen waren, sind besonders stark betroffen. In Italien hat der Lockdown zu Beginn der Pandemie beispielsweise fast die komplette Produktion zum Erliegen gebracht. Kein Wunder, dass die EU derzeit wieder über Hilfspakete nachdenkt. Einige davon sind bereits umgesetzt worden. Im April gab es bereits ein Maßnahmenpaket der EU, mit dem ein gemeinsames Kurzarbeitergeld und Notkredite in Höhe von 540 Milliarden Euro beschlossen wurden. Unabhängig davon gab der Rat der Europäischen Zentralbank ein Pandemic Emergency Purchase Program bekannt. Damit werden 750 Milliarden Euro aus Wertpapierankäufen in die Eurozone gespült. Doch das ist noch nicht alles. Die Bundesregierung denkt auf Druck von Frankreich auch über gemeinsame Schulden der Euro-Länder im Rahmen eines Wiederaufbaufonds nach. Olaf Scholz sprach dabei schon von einem Hamilton-Moment. Kurz nach Gründung der USA hatte auch der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten, Alexander Hamilton, eine Übernahme der Länderschulden auf Bundesebene beschlossen. Schauen wir uns einmal die Auswirkungen solcher Finanzspritzen an. Diese Finanzmittel stimulieren zunächst die Binnenkonjunktur in den Mittelmeerstaaten und lassen Arbeitsplätze in heimischen Branchen entstehen. Dazu zählen zum Beispiel Restaurants, Friseursalons oder Fitnessstudios. Durch diese Unterstützung steigen wieder die Löhne oder es werden zumindest dringend notwendige Senkungen unterlassen, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern könnten. Das Lohnniveau zementiert sich und greift auf Branchen über, die im internationalen Wettbewerb stehen. Die bereits erwähnte Abwärtsspirale verschärft sich. Höhere Löhne führen zu höheren Preisen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sinkt weiter. Doch die Finanzhilfen aus Brüssel haben noch einen zweiten Effekt. Mit dem zusätzlichen Geld gibt es zwar einen Konjunkturimpuls im Inland. Gleichzeitig führt dies bei Unternehmen und privaten Haushalten aber auch dazu, dass sie mehr Waren aus dem Ausland kaufen. Italienische Kunden können sich wieder deutsche Fahrzeuge leisten, zum Nachteil der einheimischen Autohersteller. Die finanziellen Mittel aus den Wiederaufbaumaßnahmen lösen also einen Warenfluss aus dem Ausland in die Mittelmeerstaaten aus. Für die inländische Industrie, die ohnehin schon dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist, ist dies verheerend. Finanzhilfen sind also kein Allheilmittel für europäische Krisenländer. Zwar verbessern sie die Versorgungssituation im Inland und erhöhen den Lebensstandard der Menschen. Gleichzeitig setzen sie aber auch die einheimische Industrie weiter unter Druck und verschärfen die Ursachen der wirtschaftlichen Ungleichheit in der Eurozone. Im letzten Blick wollen wir reflektieren, welche Lehren sich aus der Krise für Deutschland ziehen lassen. Blink Nummer 7. Ein krisensicheres Deutschland braucht ein gutes Risikomanagement und eine eigenständige Pharmaindustrie. Wie gut Deutschland durch die Corona-Krise kommen wird, kann man jetzt noch nicht beurteilen. Eine Lehre lässt sich aber daraus schon ziehen. Ein kluges Risikomanagement ist sehr wichtig. In Zukunft wird es immer wieder Naturkatastrophen, wirtschaftliche oder politische Krisen geben. Deshalb muss sich die Politik gewissenhaft auf verschiedene Notfälle vorbereiten, damit sie nicht zu Extremmaßnahmen greifen muss, etwa zum Lockdown, zur Eindämmung einer Pandemie. Die Corona-Krise hätte Deutschland beispielsweise nicht unvermittelt treffen müssen. Anfang der Nullerjahre gab es in China bereits das SARS-Virus, das sich in mehrere Länder ausbreitete. Wissenschaftler fanden heraus, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis wieder ein Virus derselben Familie auftreten würde. Einen Bericht darüber bekam sogar der Deutsche Bundestag vorgelegt. Daraufhin hätte die Politik eigentlich Vorräte an wichtigen medizinischen Gütern anlegen müssen. Es war klar, dass eine Pandemie Atemschutzmasken, Herz-Lungen-Maschinen und Intensivbetten erfordert. Diese Chance hat Deutschland verpasst. Stattdessen warf es seine Maskenvorräte weg, weil sie das Haltbarkeitsdatum überschritten hatten. Glücklicherweise rächte sich dieser Mangel an Ausstattung nicht, da die Krankenhäuser dank Lockdown stets genügend Kapazitäten hatten. Mit einem klugen Risikomanagement hängt auch der Aufbau wichtiger Infrastrukturen zusammen. Ein Bereich ist die Gesundheitsbranche. In einer Pandemie kann es verheerend sein, sich bei der Bereitstellung wichtiger Medikamente auf andere Länder oder die EU zu verlassen. Deshalb muss Deutschland die eigene Pharmabranche besser unterstützen und gezielt aufrechterhalten. Das ist in der Vergangenheit nicht immer geglückt. Nehmen wir den Pharmakonzern Höchst. Er gehörte einmal zu den größten Pharmaproduzenten Deutschlands und entwickelte 1984 eine Methode zur Herstellung von Humaninsulin. Dabei kamen jedoch gentechnisch manipulierte Bakterien zum Einsatz und so blockierte die hessische Landesregierung die Produktion aufgrund ethischer Bedenken. 3 Jahre später wurde das Medikament in Deutschland zugelassen, allerdings importiert. Erst 1998 fiel der Startschuss für die heimische Produktion. Doch da war Höchst schon mit dem französischen Konzern Aventis fusioniert und hatte seinen Hauptsitz nach Straßburg verlegt. Heute gehört Aventis zum Pharmakonzern Sanofi, der gerade an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus arbeitet. Die USA haben sich bereits die erste Lieferung gesichert und auch Frankreich erhebt Anspruch auf das potenzielle Medikament. Nur Deutschland hat das Nachsehen, weil das Unternehmen zwar noch dort produziert, aber rechtlich gesehen zu Frankreich gehört. Aus diesem Grund muss die deutsche Politik alles daran setzen, wieder eine eigene starke Pharmaindustrie aufzubauen, um im Notfall abgesichert zu sein. In Zukunft braucht es also eine vorausschauende Planung, damit sich Krisen besser bewältigen lassen. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Deutschland aus gesundheitspolitischer Sicht etwas zu spät, aber richtig auf die Covid-19-Pandemie reagiert hat. Damit das Land in Zukunft besser vorbereitet ist, sollte es auf ein kluges Risikomanagement setzen. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern zu können, darf die deutsche Autoindustrie nicht im Namen des Klimaschutzes kaputt gemacht werden. Stattdessen braucht es einen weltweiten Emissionshandel und auch Atomkraft. In Europa werden höhere Verschuldungen und Finanzhilfen dazu führen, dass sich die Probleme der Eurozone verschärfen. So, das waren also die Blinks zu Der Corona-Schock von Hans-Werner Sinn. Wir danken dir fürs Zuhören.